Servus bei Bayern Absolut und herzlich willkommen zum dritten Teil der vierteiligen Serie über Bayerns Königinnen. In der Folge geht's um die Marie Friederike. Sie wird als die erste Bergsteigerin Bayerns bezeichnet, hat zu offiziellen Anlässen die Tracht eingeführt, das Rote Kreuz in Bayern gegründet und war selbstverständlich die Mutter von unserem Märchenkönig Ludwig II. In der Folge schauen wir uns ihr Leben ein wenig genauer an. Ich bin der Mani und freue mich auf einen Ratsch mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir.
Grüß dich, Mani. Auf geht's mit der Marie.
Auf geht's mit der Marie. Ich habe ja am Ende von der letzten Folge gesagt, jetzt schauen wir mal, wie sie die Preisin auf dem bayerischen Königsthron schlagen wird.
Und Königsthron, das hast du so schön gesagt.
Königsthron. Liebe Zuhörer, der Sigi, der lacht jetzt gerade, weil ich dreimal hintereinander irgendwas gesagt habe. Königsthron. Und jetzt hat zum dritten oder vierten Mal jetzt ein
jetzt Pass, sie.
Auf dem Königsthron. Sie ist selbstverständlich auf dem bayerischen Königsthron. Wie hat sie das denn geschlagen, Sigi? Was sagst du? War's gut? War's zufrieden? Hat sie da taugt? Oder war es lieber im Preisen blim?
Sie war wahrscheinlich ohnehin lieber in Bayern gewesen, was dann auch perfektioniert hat.
Und warum hat sie es perfektioniert?
Weil es da so schön war,
weil sie gut gefallen hat. Sie war eine leidenschaftliche Bergsteigerin, gell?
Das nur dazu, sie ist ja gut empfangen worden. Mit einer Jubelanreise nach der Hochzeit.
Ja.
Großartige Geschichte.
Mei, ganz romantisch, ganz romantisch. Weißt du was, bevor wir jetzt zur Hochzeit kommen, fangen wir doch ganz am Anfang an. In ihrer Kindheit, wo es denn herkommt, aus welchem erlauchten Kreise?
Aus dem erlauchten Kreise.
Oder Moment, man sagt ja Durchlaucht, oder? Bei den Adligen. Sagt man da nicht Durchlaucht?
Erlaucht.
Erlaucht, Durchlaucht.
Schnittlaucht. Sie kommt aus Preißen.
Sie kommt aus Preißen.
Und die Hauptstadt von Preißen ist natürlich Berlin.
Das ist Berlin, ja, genau.
Und im Schloss, da ist geboren worden, in dem Berliner Königsschloss.
Genau, Berliner Stadtschloss,
ja. Und da ist er aufgewachsen ein paar Jahre lang.
Da ist er aufgewachsen. Ihr Vater war der Wilhelm von Preußen. Das war der jüngste Sohn vom damals regierenden König Friedrich Wilhelm II., und ihre Mutter war Marianne.
Die Marianne.
Marianne, ja.
Hat die auch irgendwie einen Adelstitel gehabt vorher? Die hat auch zu den Hohenzollern gehört, oder?
Nein, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Später hat sie dann Marianne von Preußen geheißen. Ich weiß nicht mehr, wo es hergekommen ist. Aber ich kann sagen, dass die Marianne eine sehr fleißige Frau war, weil nämlich vom König die Frau gestorben ist und dann hat die Marianne da auch noch Mutterpflichten übernommen.
Ach so. Eine sehr fleißige Frau.
Eine sehr fleißige Frau, ja, genau.
Genau, der Vater war ja auch sehr, sehr aktiv im Militär. Der war ja Gouverneur von Mainz. Der hat ja da die Stadt, wie hat er gesagt, die Bundesfestung. Bundesfestung Mainz hat der quasi als Gouverneur betreut.
Aha, hat er gemacht.
Oder hat er die Verantwortung gehabt.
Es war ja normal, dass ein Adliger, der dann später einmal höhere Aufgaben übernimmt, die Karriere über das Militär macht, gell?
Oftmals, ja. Gerade bei den Preißen.
Gerade bei den Preißen. Ja, bei den Bayern aber schon auch. Da hat ja jeder ganz früh schon im Militär angefangen. Außer er ist halt gleich König geworden, aber ansonsten hast du den Militär gleich angefangen.
Ja, das stimmt, aber so viele sind ja nicht gleich König geworden.
Ja, das stimmt. Außer unser König Ludwig II., der ist ja mit 18 Jahren schon gleich König geworden. Aber bleiben wir mal bei der Marie ihrer Kindheit. Sie ist ja sehr ungezwungen, also für die Verhältnisse in Preußen und generell unter Adligen, was man so liest, ist sie ungezwungen und freiheitlich aufgewachsen.
Das stimmt, aber das liegt ja auch daran, weil es ja, da haben sie ja noch so einen Familiensitz gehabt in Fischbach.
Ja.
Das ist ja in Niederschlesien da, im heutigen Polen ist das.
Genau.
Und da haben sie auch so ein Schloss gehabt, Schloss Fischbach.
Aha, so eine Sommerresidenz, ein Sommerschloss war das, gell?
Genau, genau.
Sind sie im Sommer über hingefahren.
Ja, und da hat sie halt, sage ich mal, bodenständige Sachen gelernt. Also Viecherei hat es kennengelernt, Natur hat es kennengelernt.
Ja.
Und weil es ja in der Nähe, also innerhalb von diesem Riesengebirge war, in der Nähe von der Schneekoppe, kennt man vielleicht aus der Werbung aus den 90er Jahren.
Ja, Schneekoppe, glaube ich, der höchste Berg im Riesengebirge.
Genau. Aha. Und da war es halt mit Wandern und Bergsteigen auch beschäftigt.
Da hat es angefangen, gell? Da hat es das Bergsteigen kennengelernt und lieben gelernt. Und da war es auch in Fischbachenden, in Schlesien, da war es auch mit der einfacheren Bevölkerung unterwegs. Gell? Mit den Kindern hat es da gespielt und hat ein bisschen einen anderen Einblick gekriegt ins Leben.
Genau, und da war es eigentlich ganz froh, weil es von diesem ganzen Hofzeremoniell ein bisschen befreit war und dann hat es ein bisschen freier leben können.
Ja, weißt du, was für sie vielleicht auch nicht schlecht war? Weil sie einfach das jüngste von 8 Geschwistern war. Und so als, ich vermute jetzt mal, als König, da schaust du da auf die ersten Kinder, weil die werden halt irgendwo hinverheiratet. Natürlich das jüngste schon auch. Aber das ganz jüngste ist halt dann vielleicht nicht mehr so wichtig von der Repräsentation her. Das kostet vielleicht ein bisschen, bei so einem Song, legerer, das ganze Gestalten, oder? Das die stimmt, Erziehung ja. und das Leben. Und
da ist dann auch quasi für die Eltern das Gröbste schon durch.
Ja, genau.
Die Pubertät, sage ich mal, der Eltern haben es dann schon hinter sich und dann, ja, was soll dann auch noch kommen?
Was soll noch kommen?
Ja,
ja, eine Amme hat über sie geschrieben, das lese ich dir jetzt einmal schnell vor. Da war es noch ein bisschen jünger, da war es 2 Jahre. Und ich finde das irgendwie so schön, weil du halt irgendwie siehst, dass auch ein Adelskind einfach ein Mensch ist. Die Amme schreibt nämlich, es schmeckt ihr vortrefflich, weshalb sie jetzt 3-mal Suppe bekommt. Mittags Brühsuppe und morgens und abends eine Zwiebacksuppe. Auch trinkt sie mitunter Milch bei Tage. Ich hoffe, das soll dem lieben kleinen Engel das Entwöhnen erleichtern.
Ja, das stimmt.
Entwöhnen wahrscheinlich von der Brust, ist da gemeint vermutlich,
wahrscheinlich,
oder?
Ja. Aha. Aber es ist interessant, weil Engel hat es geschrieben und die Eltern haben sie auch als Engel bezeichnet.
Ja.
Und später auch der König Max. Das war quasi sein Engelsweibchen.
Muss so ein Engel gewesen sein, gell? Aha. Ja, sie ist da dann in Fischbach, in Schlesien-Enten, ist dann mit 14 Jahren in Kontakt gekommen mit den Verdrimmner Zillertaler.
Ja, da habe ich auch geschaut. Gell? Ich habe das dann auch näher nachgeschaut.
Aha.
Die sind tatsächlich Flüchtlinge aus dem Zillertal gewesen.
Ja, und warum haben sie flüchten müssen?
Wegen dem ewigen evangelischen Glauben.
Ja, die waren einfach evangelisch und das genau. im Zillertal.
Das hat ihnen nicht gepasst und haben gesagt, gut, da müssen wir weg.
Aha.
Und dann sind sie tatsächlich bis nach Preißen geflüchtet.
Ja, da in Schlesien haben sie einen Unterschlupf gefunden.
Ja gut. Das leichtere Übel gewesen.
Es ist, ja klar, ich meine, die müssen ja fast, wenn du jetzt aus dem Zillertal fließt, weil du evangelisch bist, dann kannst du ja eigentlich nicht in den Süden gehen. Und nördlich gesehen musst du ja schon wahrscheinlich über Bayern drüber gehen,
ja, dass du
in ein evangelisches Gebiet kommst.
Genau, weil da war ja alles katholisch.
Ja genau, da war alles katholisch und wahrscheinlich wärst du jetzt nicht flüchten und dann als Evangelie wieder in ein katholisches Gebiet gehen, wo du eventuell die Gefahr hast, was du vorher nicht weißt, dass wieder sowas passiert. Gell?
Ja, ja, eher unwahrscheinlich. Mhm. Und da hat es ja dann mit den Zillertaler hat's ja dann allweil eine Berührung gehabt, also ja. Die war halt denen verbunden.
Das müssen ja tolle Leute gewesen sein. Also zumindest der Pfarrer, der Enten war in Fischbach, hat das geschrieben, dass die da so super mitgemacht haben und einfach gute Leute gewesen sind.
Naja, die haben ja den verkehrten Glauben gehabt.
Ja, haben den verkehrten.
Aber für da oben nicht, weil das waren ja alles evangelische.
Genau, die waren alle evangelisch, genau. Gell? Da hat es die Heimat gefunden. Und also die Zillertaler haben da die Heimat gefunden. Und jetzt weiß ich nicht, sollen wir da schon einen Sprung machen zur Trauung oder warum sie überhaupt in Frage kommt?
Ja, das ist ganz interessant. Bekannt war es ja schon viel früher.
Sie war viel früher bekannt?
Genau, da war sie erst 5.
Da war sie erst 5?
Ja. Und da hat die schon irgendwer gesehen. Die hat gesagt, die waren doch super, weil sie und ihre Schwester, die sind umeinander gekupft.
Darf ich da noch eins sagen, das was vorher passiert ist? Das fand ich so interessant.
Ja.
Hast du das gelesen, dass sie oder Schwester gehabt?
Die Elisabeth
und der Ludwig der Erste und dann die Preißenoma, die haben gedacht, ja, das war ganz gut, wenn der da aufheiraten darf. Es ist nämlich ein Fürst namens Karl Philipp von Wrede durch Berlin durchgereist und dann hat er die Elisabeth gesehen und der war total hin und weg von der zauberhaften Schönheit von ihrer und dann hat er nach Bayern berichtet, das war doch eine super Partie.
Das stimmt, man muss bloß ein bisschen warten.
Und da, nein, die Elisabeth, die war ja ihre ältere Schwester.
Ach so.
Und der Max war damals 16 und die haben schon da im Hintergrund so ein bisschen geredet. Insgeheim hat der Ludwig aber auch mit den Russen verhandelt, ob da nicht irgendwie was geht. Das soll ja auch keiner wissen. Aber kurzum, der Max war 16 und der wollte davon überhaupt nichts wissen.
Und dem war das wurscht.
Und dann ist er zum Studieren auf Berlin gekommen und jetzt kommt das, was du sagst.
Genau, und dann hat er es halt schon gesehen und auch die Schwester dann.
Genau, die war dann
sehr jung.
5, ja.
Genau.
Mein kleines Kind, gell. Da wäre sie jetzt nicht groß was gedacht haben. Da hat er es dann gesehen, aber irgendwie war das dann auch mit der größeren Schwester auch wieder in Ordnung.
Ich glaube, dass die Verbindung insgesamt gut passt hat, auch mit der Familie.
Ja.
Weil wenn er da nicht herzlich willkommen gewesen war.
Oma, meinst du jetzt bei den Preisen?
Dann war das wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, aber so.
Was zum Scheitern verurteilt gewesen?
Aber so war das scheinbar sehr positiv und dann hat er das gut in Erinnerung gehabt.
Aha. Ja, und der Max, der hat ja sein Jungsein Leben, muss er der ganz gut ausgenutzt und genossen haben, gell?
Ja, freilich.
der hat ja letztendlich erst so mit 30 hat er dann erst geheiratet. Und sein Vater.
Also der hat es im Endeffekt so gemacht wie der Opa von ihm. Der Max der Erste Josef.
Hat der auch so spät geheiratet?
Der hat auch Gas gegeben und hat auch gesagt, ja, heiraten, nein, weiß ich nicht.
Das,
ganz am Anfang.
Ja genau, der hat auch ungefähr so mit Ende 20, 30 irgendwie sowas genau. Das erste Mal geheiratet. Und dann hat er seine zweite Frau geheiratet, das dann die spätere Königin Caroline geworden ist.
Genau.
So, also das heißt, er hat das vom Opa ein bisschen gehabt, so auf freies Füßen zum Leben. Der hat viele Reisen auch unternommen, der Max. Und dann hat sein Vater, ja, der König Ludwig I. natürlich, hat dann einmal seinem engsten Freund hat er einmal Folgendes geschrieben. Ich zitiere jetzt halt einmal, Sigi. Heute in einem Monat, am 30. Jahrestag seiner Geburt, will der Kronprinz Bräutigam sein. Von wem? Das weiß ich nicht und er wohl selbst nicht. Darüber in Hohenschwangau sinnend. Also das heißt, der Bub hat zum Vater gesagt, du,
ich heirate. Und der Vater hat gesagt,
mit 30 bin ich Bräutigam, aber das ist in einem Monat, wie soll ich das gehen?
Ganz neue Allüren.
Aber da wird es interessant, weil das hat der Vater noch nicht gewusst, aber der Max, der hat sich was vorgenommen. Der hat nämlich am Sarg von seiner Großmutter Caroline, die du gerade gesagt hast, genau. Hat er sich, ja, jetzt weiß ich nicht, geschworen, aber da hat er sich versprochen, dass er die Marie von Preußen ehelichen wird, weil das eben die Caroline auch so gern gesehen hat. Und dann hat er gesagt, das macht er.
Super.
So, daher kommt der Grund, warum er da auf einmal auf ist.
Eine super Idee. Da wollte der Mama quasi posthum eine Freude machen.
Der Oma. Genau. Ja, und er selber, mein 30, wahrscheinlich hat er, du, ich kenne auch ein paar, die sagen, mit 30 muss jetzt da alles unter Dach und Fach sein. Kenne ich vielleicht schon ein paar.
Was meinst du, ist das eine Torschlusspanik?
Darf ich nicht als Torschlusspanik bezeichnen, aber ich kenne da schon ein paar, die das so betrieben haben. Ja.
Weiß ich, das so gehört?
Weiß nicht, keine Ahnung, was der Grund ist. Muss diejenigen selber fragen, aber die haben sich wahrscheinlich gesagt, so, 30, lang genug das Jugendleben gehabt.
Und dann heiratet er halt eine 16-Jährige.
Dann heiratet er eine 16-Jährige, ja.
Und das hat funktioniert. Also ja, ganz offensichtlich hat es funktioniert.
Sagen wir mal so, er hat es mit 16 beworben. Sie war dann, glaube ich, schon 17, wie sie geheiratet haben, aber war recht jung, gell?
Das stimmt.
Wobei mir aufgefallen ist, jetzt halt bei den ganzen Brautwerbungen, 16, das ist wohl irgend so ein Alter, ab dann man irgendwie werben darf. Ist mir so vorgekommen. 16 ist da anscheinend, ist mir öfters schon aufgefallen. Vorher nicht, aber so ab 16 ist das irgendwie losgegangen. Ihre Mutter hat ja gesagt, oh mein, das arme Kind, so ungefähr das arme Kind, mit 16 so die Leichtigkeit des Lebens vorbei, aber hat gesagt, sie sieht, dass das Richtige ist und darum passt es.
Ja genau, und dann hat sie den Schwiegersohn ja quasi kennengelernt und hat gesagt, passt sowieso.
Ja, der ist ja aufgekommen dann auf Berlin zu einer, gell? Und der muss so lieb gewesen sein.
Das war er auch.
War er das?
Die waren ja alle ganz lieb.
Waren die alle ganz lieb?
Ja, total lieb.
Ja, doch, also von den vorherigen zwei Könige weiß man das schon.
Ja, schon, die haben ja Briefe geschrieben und die waren ja äußerst höchst romantisch.
Ah, ja.
Da hast du
ja
einen schon vorgelesen, beim Ludwig I.
Beim Ludwig, also den
genau, Brief, wo er den Brief quasi an die Caroline geschrieben hat.
Vorgelesen und du bringst es nicht, du bringst es gerade durcheinander. Bei Max den Ersten, die hat an die Caroline geschrieben und beim Ludwig den Ersten, der hat zum Schluss, wie sie gestorben ist, hat auch über die Therese noch so schöne Worte verloren. Und wie das dann läuft in königlichen Gefilden, dann geht es um eine Brautwerbung.
Wie funktioniert eine Brautwerbung?
Ja, da haben sie einen königlichen Gesandten aufgeschickt und der hat dann eine Brautwerbung machen müssen.
Genau. Wir haben da einen spitzen Maximilian und der war die richtige Party.
Genau.
So muss man sich das vorstellen.
Ja, wir waren ja schon da, also er war schon da und der taugt den ja, also jetzt ganz offiziell wollen wir nochmal anfragen, werben. Ja, das hat dann auch hingehauen und dann haben sie noch bei der Kirche fragen müssen, gell?
Ja, genau, weil er quasi Katholik war und sie war evangelisch und das war eigentlich so der Grundtenor und weil es halt auch so jung war.
Na, warte, genau das haben sie nämlich nicht gemacht. Das fand ich so überraschend. Die haben eine, das nennen sie ja Dispens, haben sie da, weil die waren ja auch wieder verwandt. Vierten Grades waren sie verwandt und dann müssen sie nachfragen. Und sie haben nachgefragt wegen diesem Verwandtschaftsgrad, aber sie haben ganz explizit, haben die nicht nachgefragt wegen der Mischehe, wegen evangelisch-katholisch. Die haben sie vom Papst keine Erlaubnis geben lassen für das.
Haben sie gesagt, lieber keine schlafenden Hunde wecken.
Ja, ich verwundere, weil da haben sie gelernt aus den vorherigen zwei Königinnen, weil die ersten zwei Königinnen waren schon evangelisch. Ja,
ja, ja.
Dazu gelernt, oder?
Das war ein Riesenzinnober, aber das war ja nicht... Das Ganze hat ja dann irgendwann auch ein Ende gehabt, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu.
Da kommen wir später nochmal dazu. Ja, und dann ist er aufgekreist, hat auch, also der Max, und hat Vorlesungen besucht mit ihr, der war also wissensbegierig, wissbegierig.
Der hat ja die Wissenschaften gefördert dann in München auch.
Genau, ganz stark.
Das also während der Ludwig, der Vater, quasi für die Bauten zuständig war und für die, sag ich mal, Stadtentwicklung, war er quasi für das Wissenschaftliche und für das... das Wissenswerte quasi zuständig.
Genau, er war ja am Lieben Professor geworden, gell? Der wollte ja gar nicht da in das Königliche, was heißt, wollte er nicht, aber sein Berufswunsch war Professor gewesen.
Ja, der war damals bildungshungrig.
Der war recht bildungshungrig. Und das Interessanteste fand jetzt ich, ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt und jetzt weiß ich nicht. Also liebe Zuhörerinnen, wenn ihr da Angst vor Folgendem habt, dann schaut, dass nicht eure zukünftigen oder möglichen zukünftigen Ehemänner das jetzt erhören. Hast du schon was gehört von einer prokurativen Trauung?
Vorher nicht, jetzt schon.
Das war ja, das ist, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt.
Das ist ja geschmeidig.
Du hockst im
Wirtshaus und gehst heiraten, schickst dann irgendeinen Spätzl von dir.
Ja.
Du musst ihm eine Vollmacht ausstellen.
Ja.
Und dann gibst du dann den Ring austauschen und eine Vermählung und du bist gar nicht da.
Das war Wahnsinn. Also der Max war im Minger. Ich glaube, dass er Minger war, auf alle Fälle in Bayern. Und seine Braut am 5. Oktober, also 1842, sagen wir, hat geheiratet, evangelisch, und anstatt ihm ist er bei anderen Toten gewesen und hat sie vom Traualtar, nämlich der Prinz Wilhelm von Preußen.
Genau. Hat die Ringe übergeben und fertig. Aber davor hat sie ja noch eine Konfirmation haben müssen.
Stimmt, genau.
Weil sonst war nichts gewesen mit der Vermählung.
Ja, genau, das war sonst nicht gegangen. Und weißt du, was die gemacht hat?
Was hat es gemacht?
Na, wo es die Konfirmation gemacht hat?
Ja, auch in Berlin.
Nein.
In Fischbach.
Ja, da sind sie wieder zu der Sommerresidenz hingereist und ihr Moder Max, der war auch dabei. Also ihr zukünftiger Moder Max war auch dabei.
Das habe ich auch gelesen.
Hast du auch gelesen, gell?
Bei der Konfirmation war er dabei.
Schöner Zug auch von ihm.
Ja, der hat sich wohl sehr gefreut.
Ja, der muss sich sehr gefreut haben. Und umso trauriger war es dann beim Abschied, wie er wieder nach Minger ist. Ja, und dann die Stellvertreter-Hochzeit in Berlin. Und dann ist losgegangen die Reise Richtung Minger. Und du bist der Reiseexperte, glaube ich.
Ich bin der Reiseexperte.
Ja, ich glaube schon. Erzähl mal, weißt du nur die Stationen, wo es gemacht hat? Ich habe es mir gar nicht so genau gemerkt. Aber die hat ein paar Stationen gehabt, gell?
Und
hat
Verwandte ja, die war halt auch ein bisschen im Norden unterwegs. Ja. Und ich glaube, die erste große Station war Bayreuth.
Ah, Wahnsinn, war es in Bayreuth.
Aha. Genau, da hat es dann ein bisschen was gespendet auch an die Armen, 1000 Gulden. Und ist natürlich auch mit Ehren empfangen worden, mit Gesängen, mit Blasmusik, mit Fahnen, mit Geschenken und so weiter und so fort. Und alle haben sich gefreut und das Volk hat gejubelt. Also die ist sehr, sehr gut empfangen worden. Und das so ziemlich in jeder Stadt, wo es dann abgestiegen ist. Also in Ansbach waren sie ja auch. Und dort haben sie auf dem Erzberg haben sie ihr ein großes M haben sie aufgebaut.
Ach, okay.
Und das haben sie dann mit Fackeln angezündet, mit bengalischen Feuer und so weiter. Und das hast du dann irgendwie schon Kilometer weit hast du schon gesehen.
Ganz schön.
Und so ist es halt auch weitergegangen. Wieder mit Musik und mit Ehreneintritten und mit geschmückten Blumen.
mit
Wegen, die mit Blumen geschmückt waren, so rum.
Super. Du, das hat die Bevölkerung aber voll gut gemacht. Ich meine, wenn die neue Königin kommt, dass der da gleich so einen Empfang auf der Durchreise oder Hinreise gibst.
Das ist ja Wahnsinn. Die war ja herzallerliebst.
Ja.
Also die war ja optisch wahrscheinlich auch ansprechend.
Ja, muss sehr, sehr hübsch gewesen sein.
Ja, das stimmt, weil ja der Vater von Max, der hat ja dann auch gesagt, oh super, Schönheitengalerie, hat er angegriffen beim Stieler und hat er gesagt, du, pass auf, die Marie, die wird gemalt für die Schönheitengalerie.
Und weil du das jetzt gerade sagst, dass einem Vater der auch so gut gefallen hat, und die in der Schönheitengalerie drin ist, kann ich dir einmal sagen, was er über sie geschrieben hat, über ihr Ausschauen. Magst du das wissen?
Ja, verzeih.
Darf ich jetzt wieder zitieren? Also, er hat schon Selbstbewusstsein, gell? Das hört man gleich, wie der Satz angeht. Die erste Frage wird sein, wie gefällt dem Väterchen das neue Schwiegertöchterlein? Weißt du? Logisch.
Wo ich das gelesen habe, habe ich auch überlegt, in welche Richtung geht jetzt das?
Das interessiert alle. Und dann geht's weiter. Trefflich lautet die Antwort. In den ersten Augenblicken hatte sie bereits meine Eroberung gemacht. Sie ist sehr gutmütlich, nichts von Selbstsucht an ihr, ohne Schönheit zu sein. Sehr hübsch, äußerst liebreich, ihre Augen aber, diese sind wirklich sehr schön. Marie wird Adelgunde recht ansprechen und wie sie ist erstere von ihrem Mann ungeheuer verliebt. So sah ich Max noch nie, er ist vollkommen glücklich. Es ist ein gar zärtliches Pärchen. Marie ist mittlerer Größe, gewachsen und verschönt seit letztem Jahre, findet sie der junge Ehemann. Überall, wo sie noch war im Land, gefiel Marie sehr. Ihre aus dem Herzen kommende Freundlichkeit ist aber auch recht für die Bayern gemacht.
Das stimmt.
Super! Genau das, was du gesagt hast. Mit der Reise hier, dass sie die so gefreut haben und dass sie so natürlich und freundlich war.
Ja, genau. Und die haben ja viel gesehen, da waren ja viele große Städte auch dabei. Ringsburg war dabei, dann ist weiter nach Freising. Mhm. Davor waren sie in Landshut, Moosburg.
Boah, ehrlich war, so eine Tour haben die gemacht.
Und ja, dann war es natürlich auch in Freising, weil das ja sagen wir, der katholische Hauptsitz war zu der Zeit. Mhm. Ganz, ganz groß. Und dann sind sie nach Minger eingezogen.
Aha.
Und da haben wir ja das groß ausführlich besprochen.
Ja, ich bin jetzt gerade schon auf der Erwartung, weil ich habe das romantische Beutel gerade schon, das hast du jetzt im Kopf, das was du gleich sagst. Sie ist dann in Minger eingezogen.
Sie ist in Minger eingezogen.
Ja.
Und da ist halt richtig pompös empfangen worden. Es waren quasi die ganze Stadt war auf den Beinen, hat sie herzlich willkommen geheißen und natürlich auch der Max der Zweite. Und das ist ja auch gut, in der Folge von Max dem Zweiten haben wir das ja auch intensiv besprochen, was da los war.
Genau, ja.
Genau, da gibt es ein schönes Beutel auch. Und da gibt es ja eine Hofetikette und die haben die natürlich erst einmal gebrochen, weil sie ist aus der Kutsche raus und ist zu ihm und hat ihn umarmt und umgekehrt genauso und das macht man nicht, das geziemt sich nicht, aber man hat es denen verziehen.
Ach, ganz schön. Die sind so am schönen jungen Alter auch, gell?
So schaut's aus.
Ja, das ist halt natürlich auch diese freiheitliche Erziehung, die sie gehabt hat, gell? Einfach einmal.
Ja, und der jugendliche Leichtsinn.
Und einfach mal das Hofzeremoniell sein lassen.
Da war einfach gefühlszeremoniell.
Nein, war natürlich total schön dann für die Eltern auch, gell, dass die da sowas sehen. Eine zärtliche, wie hat er gerade gesagt, der Ludwig, sein Vater, ein gar zärtliches Pärchen. Er hat auch dann später mal gesagt, sie ist die einzige seiner Schwiegertöchter, die eine Bayerin geworden ist. Ja, und jetzt ist sie in Minger. Jetzt schätze mal, Frage.
Schätze mal.
Was glaubst denn du, an welchem Tag im Oktober sind die zwei verheiratet worden?
Ich glaube am 12. Oktober.
Am 12. Oktober. Genauso wie die anderen zwei Könige davor auch, gell?
Genau. Zwecks einfach
Maximilianstag.
Genau. Zwecks am Namenstag.
Ja. Haben sie gefeiert in der Allerheiligen Hofkirche und das war dann eine katholische Trauung, gell?
Ja, das stimmt. Da hat man dann keine Probleme gehabt und das haben alle fleißig mitgemacht.
Ja, anscheinend haben sie das schon, weil sie ja beim Papst nicht nachgefragt haben, ob sie das dürfen, das müssen sie dann wahrscheinlich schon mit dem Bischof von Minger irgendwie so auskattelt haben, dass das hinhaut und dann haben sie das irgendwie durchgebracht. Und dass er in Berlin nicht dabei war, weil der war ja zuvor in Berlin umgekehrt und ist dann schon vorher abgereist, dass der noch nicht dabei war bei der evangelischen Trauung, das war bestimmt so ein Politikum, oder?
Meinst du nicht? Das kann schon sein, aber ich meine, die werden ja wahrscheinlich keine Katholiken da ins evangelische Reich da geschickt haben, sondern das ist ja familiär, hat das ja stattgefunden. Weil das war ja sowieso pro cura, wenn man so will.
Ja, ja.
Also haben jetzt erstmal die Katholiken da unten nichts zum Sagen gehabt. Aber die offizielle Trauung war halt dann bei den Katholen halt dann eben
genau,
katholisch.
Das war wahrscheinlich die, weiß nicht, offizielle oder, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die richtige Trauung. Ja klar, der Bräutigam war da, ich glaube, da darf man schon sagen, die richtige Trauung war das dann, oder? Genau.
Und getraut sind sie worden von Anselm von Gebsattel.
Anselm von Gebsattel.
Genau.
Ja. Wo haben die am Anfang gewohnt? Die meine ich, waren im Minger, sind die
Primar. Die sind Anfang, aktuell gell? Die waren ja, wo es von Freising eingeritten sind.
Aha.
waren sie dann erst einmal in der Residenz.
Waren sie in der Residenz.
Und die sind ja quasi da die Ludwigstraße runter. Und da war der Ludwig natürlich, also der Ludwig der Erste, ganz, ganz stolz. Und bei der Gelegenheit, wo die ganzen Hochzeitsgäste da waren, hat er denen erstmal seine ganzen neuen Errungenschaften und seine Gebäude zeigen müssen. Also da hat er das auch nochmal ein bisschen...
Super, ja, das musst du schon machen.
Ein bisschen zum Besten gehalten. Also das, da hat er sich halt natürlich wieder hervorgetan.
Ja, mein Gott.
Wie der Ludwig der Erste das halt allweil gemacht hat.
Ja, mei, wenn er schon so schöne Sachen gebaut hat in Minger, da muss natürlich der Prunkzug vorbeigehen. Das ist ja klar. Ja, wir sind die zwei verheiratet. Der Max, der Kronprinz, sie die Kronprinzessin. Und auf was wart da natürlich ja jeder?
Auf ein Nachkommen.
Nachwuchs.
Nachwuchs.
Ja, das erste Kind hat sie im Februar schon angekündigt, aber da hat es dann eine Fehlgeburt
nach 3 Monaten
gehabt. Ja. Ja, 3 Monate später hat es dann eine Fehlgeburt gehabt. Also, ja, Oktober, ja, kann vielleicht sogar tatsächlich da irgendwie Hochzeitsnacht oder irgendwie sowas.
Man weiß
oder ein bisschen
es nicht.
Später.
Wir waren nicht dabei.
Oder ein bisschen, ja, so ungefähr. Aber Hochzeitsnacht kann es schon sein, theoretisch. Naja, das erste war dann eine Fehlgeburt. Und dann hat es einen Kronprinzen geboren, gell?
Ganz genau. Einen äußerst bekannten, berühmten...
Ja, unseren Märchenkönig.
Unseren Märchenkönig.
Und weißt, das hat sich damals noch nicht gewusst, dass das ein Märchenkönig wird. Weißt du, was über den gesagt hat? Heute habe ich ein paar Zitate für dich dabei, Sigi.
Echt, oder?
Mhm. Also das ist um Schmerzen. Also man hat ja Schmerzen, gell, wenn man ein Kind kriegt.
Stimmt, 12 Stunden lang hat es gehabt.
Ja, wobei 12 Stunden ja durchaus gut im Rahmen ist. Also ich glaube, dass viele Frauen froh waren, wenn die gerade 12 Stunden hätten. In jedem Fall hat es 12 Stunden, gell? Irgendwas ist mir das auch im Kopf. Hast du das gelesen?
Irgendwas habe ich gelesen, ja. Also Aha. Wir hatten da 12 Minuten gelangen.
Ja gut, Sigi, das darf man, wo wir das überhaupt schaffen hätten. Mhm. Aber sie hat dann gesagt, über die Schmerzen, jetzt pass auf, sie wurden gelindert durch, und das finde ich nämlich ist auch wieder schön, das lese ich da vor, weil das auch zeigt, was sie für eine Heimat gefunden hat mit ihrem Mo und mit ihren Schwiegereltern. Also die Schmerzen wurden gelindert durch die Liebe des Kronprinzen und seiner Eltern. Alle drei wichen kaum von mir und litten unendlich viel, mich so leiden zu sehen. Aber wirklich, ich kann Gott nur für die Schmerzen danken, die er mich gleich nach der Geburt des lieben Kindes vergessen ließ. Oh, welch ein Augenblick war das! Wolle Gott mir dies Glück erhalten, welches er mir durch die Liebe meines Mannes und nun durch den Anblick meines Söhnchens geschenkt.
Nett.
Eine liebe Frau und die hat auch Glück gehabt, dass sie lieb empfangen worden ist, gell?
Im Absolut, Minger. Durch und durch.
Ganz, ganz schön.
Aber die war ja nicht die ganze Zeit in der Residenz.
War es nicht die ganze Zeit in der Residenz?
Nein, die sind ja relativ früh dann schon aufgebrochen nach Richtung Hohenschwangau. Da war quasi der Max der Zweite Josef, also der zukünftige Max der Zweite Josef, der Kronprinz Max, aufgewachsen ist zusammen mit dem Ludwig.
Genau, die sind ja 2 Wochen noch.
Mit dem Otto. Mit dem Otto,
Otto das ist sein Bruder genau. gewesen. Die sind ja 2 Wochen nach der Hochzeit, sind sie gleich nach Hohenschwangau. Und dann musste die Berge gesehen haben, weil Hohenschwangau liegt ja total toll dort zwischen die Berge drin.
Also gell? Das Allgäu ist wunderbar.
Und dann war die anscheinend hin und weg von den bayerischen Berg, weil die hat im Riesengebirge natürlich schon die Berg so gern. Und wenn du dann die Alpen siehst, die
ja, das ist ja nochmal
zugespitzt ganz doppelt andere so hoch Liga. Ist, als das im Riesengebirge, was da gehabt hat. Wahnsinn, ha?
Und die ist da aufgestiegen.
Die ist aufgestiegen und der Max, das war ein begeisterter Bergsteiger. Nicht so wie sie. Sie war ja brutal, gell?
Ja, ja. Also die hat sich ja nichts geschissen. Also die war ja mit ihrem jugendlichen Leichtsinn, die hat ja alles mal, also alles bestiegen. Nein, so kann man das auch nicht formulieren.
Sie, ja, die ganzen Berge genau. Rund um den Dumm, Hohenschwangau, was man sieht, hat es alle bestiegen. Mhm. Und dann ist es auch noch ein bisschen weitergegangen.
Genau, Watzmann war mit dabei.
Mhm,
tatsächlich, am Wendelstor war es oben.
Ja.
Mit den ganzen anderen Touristen. Das ist ja damals mit der Bergsteigerei erst aufgekommen.
Genau, ja.
Wo man
ja.
die ganzen Alpenvereine und so weiter gegründet hat. Und auch in England haben sie ja da den Alpine, was haben sie da?
Ja, der
also ein, Alpen, also ein Alpenverein, der englische,
in genau. England hinten, ja genau.
Also was und in ja. Österreich, Tirol.
Das war die Zeit, wo es die Alpen auch touristisch erschlossen haben,
genau.
Und da war sie natürlich vorne dabei.
Das stimmt. Bloß, was sie halt gerne bestiegen hätte, das war ja die Zugspitz.
Ah, oh, ja.
Wir haben ja da über den einen oder anderen Berg haben wir ja schon eine Folge gemacht.
Ja, stimmt, über Zugspitz haben wir auch eine Folge.
Genau, und das hat ihr der Max verboten, weil zu gefährlich.
Weil zu gefährlich. Und man munkelt.
Was munkelt man?
Man munkelt, dass, wie der Max also dann gestorben gewesen ist,
was
dass es dann heimlich trotzdem gemacht hat. Was glaubst jetzt du, bei einer, die wo, ich meine, Bergstein als Königin, damals sind Frauen anscheinend nicht zum Bergstein gegangen. Adlige sowieso überhaupt nicht. Selbst bei Männern war das, also bei adligen Männern war das Bergsteigen jetzt ja kein Königssport nicht.
Nein,
das und sie als Frau, das hat schon ein bisschen argwohnen auf sich gezogen, auch in Teilen. Und glaubst du jetzt, eine Frau, die wo dann gegen diese Widerstände geht und sagt, ich mache das, weil mir das taugt und weil das super ist, was glaubst jetzt du? Glaubst du, die ist auf Zugspitz gegangen, ja oder nein?
Also es ist nichts überliefert, aber ich glaube ja.
Ich glaube auch.
Ja, freilich.
Ja, schon, oder? Die hat sich an das gehalten, solange er gelebt hat und dann danach hat sie gesagt, das probiere ich jetzt.
Genau. Aha. Und jetzt musst du aber vorstellen, die haben ja diese Königsgewänder auch gehabt.
Ja.
Mit sowas steigst du nicht auf den Berg.
Nein, voll unpraktisch.
Ja, absolut. Und dann hat sie gesagt, da brauchen wir was Praktisches.
Ja.
Und dann hat sie dann ein, ja, so ein Lodenmieder hat sie machen lassen.
Aha.
Eng anliegend.
Aha.
Und natürlich wetterfest.
Ja, so aus Loden.
Ein richtig dicken Loden, Stoff, schwarzer ja. Loden.
Aha.
Dann einen Lodenrock.
Mhm.
Lodenhosen.
Hosen drunter.
Auch noch drunter, genau. Aha. Bergstiefel.
Aha.
Und einen Stöpselhut.
Genau.
Und das war quasi so die erste Tracht, wenn man so will.
Und mit dem ist gegangen, oder?
Mit dem ist gegangen, genau.
Und jetzt stell dir einen Hofstaat vor. Der Hofstaat, der wo es immer gewohnt ist, in der Residenz zum Wohnen oder dann nach Hohenschwangau zum Fahren. Und auf einmal müssen die bergsteigen.
Die müssen alle mit.
Mitten in der Nacht aufsteigen. Aufstehen und ja, mhm. aufsteigen tatsächlich.
Nachts um drei geht's los. Da hast du richtig Lust. Hast du eh schon den ganzen Tag gearbeitet super. Und dann darfst du mal bergsteigen.
Ja, vor allem, sie hat ja einen Hofstaat gehabt, schon klar. Aber Hofdamen, das waren ja auch Adlige, die ja, unter Toten waren. Das heißt, sie hat die adligen Damen dann aufgetrieben auf den Berg.
Ja, da hat sie aber einen Trick angewendet. Da hat sie dann eine List entwickelt mit 19 Jahren.
Aha.
Dann hat sie einen Orden gegründet.
Ah ja.
Also so einen Orden begründet.
Einen Alpenrosenorden.
Den Alpenrosenorden.
Mhm.
Den hat jeder gekriegt, der dreimal mit ihr auf den Axel gegangen ist.
Super.
Aha. Genau, um die Leute zu motivieren.
Ja, weil sie wollte ja wohl mit mehreren adligen Damen auch gehen, aber die haben alle keine Lust nicht gehabt. Die sind lieber im Minger sitzen geblieben.
Sagt, ja gut, dann dafür kriegst du einen Orden.
Ein Orden?
Ah, ja, dann bin ich dabei.
Super. Aber sie hat gewusst, nicht bloß einmal, weil dann sind sie wieder weg, sondern dreimal muss gehen.
Ja, richtig.
Ein Alpenrosenorden. Das war, die hat so ausgeschaut, das war eine silberne Alpenrose mit rosafarbener, durchwirkter Schleife. So liest man das.
Genau.
Ganz einfach. Schön, ein Alpenrosenorden. Du, da gibt es ja eine Geschichte von einer Hofdame, die wo das in ihrem Tagebuch eingeschrieben hat, wie es wieder mal aufgetrieben hat.
Mhm. Ja, weil das alles so bequem war da oben.
Ja.
Haben sie alle am Matratzenlager pennen müssen, das waren sie halt dann nicht so gewohnt.
Ja, teilweise auch im Matratzenlager. Gäbe es am Watzmann, glaube ich, aufgesehen
ja, ja.
und haben sie über Nacht bleiben müssen auf dem Weg. Dann waren sie in so einfache Sachen. Sie hat ja dann, also sie hat ja das Bergleben genossen und hat dann auch selber einen Kurs serviert, was man so liest.
Ja, die war sich nicht so schade.
Mhm. Und diese Hofdame, die hat jetzt in ihr Tagebuch geschrieben. Ich zitiere. Meine verehrte Königin und ich sollten auf der Schlafstelle der Sennerin liegen. Diese war jedoch gegen vorne so abschüssig, dass ich, die ich natürlich vorne lag, die ganze Nacht hindurch mich anhalten und anstemmen musste, da die Königin immer gegen mich herabrutschte und trotzdem herrlich schlief. Um 3 Uhr morgens wurde gefrühstückt, gegen 5 Uhr aufgebrochen und nach vierstündigem Marsch erreichten wir den Gipfel des großen Watzmann.
Das war jetzt kein, wie soll ich sagen, kein elitärer, gemütlicher Nein. Aufenthalt.
Nein, überhaupt nicht. Und haben sich manche leider was anderes vorstellen können. Gell? Ich habe in einer anderen Aufzeichnung, wenn man sie fragt, mit wie viel Leuten waren die da unterwegs, die waren manchmal mit wenigen, aber manchmal auch mit 30, 35 Leuten und 17 Pferdl ist die da teilweise umeinander. Gerade wenn es nach Elbigenalb ist.
Mhm. Das war so der Lieblingsort.
Ja, das hat sie entdeckt. Ihr Bub, ich glaube, der Ludwig hat ihr das verraten.
Mhm. Der ist ja auch voll umeinander gerannt.
Ja, Bergdorf.
Geheimtipp.
Von Hohenschwangau, gut ein Stückchen weiter in den Berg rein. Und da ist die mit diesem ganzen Hofstaat alle rein. Hat die aber auch gefördert, die Leute dort. Hat der Kirche 220.000 Gulden gegeben. Für den Ort war es dann gut, weil mehr Touristen gekommen sind, weil die sind natürlich aufmerksam geworden auf das Ganze.
Und da, wo es hingereist ist, da haben ja die Bauersleute ja zu der Zeit überhaupt kein Geld gehabt.
Ja, genau.
Und deswegen waren die wahrscheinlich auch recht dankbar, dass die dort einmal vorbeigekommen sind, weil für Dienstleistungen oder für Übernachtung oder für Gastronomie haben die natürlich ordentlich gezahlt.
Und genau.
Da war das schon sehr, sehr dankbar, die Geschichte.
Ja, die haben sich gefreut über natürlich die Königin, aber
noch viel mehr, dass halt im Geldsack klingelt.
Dass im Geldsack was klingelt. Mhm. Ja, mei, ist ja recht. Nein, sie muss ja, klar, ich glaube bei derer, wie du schon am Anfang gesagt hast, wo es die Reise gemacht hat, wo es als zukünftige Kronprinzessin runtergereist ist, da hat sie schon so Geschenke verteilt. Also ich habe ganz oft gelesen, wo es irgendwo war, dann hat die ja Gold immer verteilt an die Armen, weil ja,
karitative Stiftungen auch gemacht.
Ja, genau.
Die Bayerisches Rote Kreuz zum Beispiel.
Hast du das gewusst?
Nein.
Ich auch nicht. Das Bayerische Rote Kreuz hat sie, also.
Hat
es,
anders geheißen.
Es heißt, angefangen hat Frauenverein. Na, warte mal. Frauenverein vom Roten Kreuz und dann ist das Frauenverein irgendwann weggekommen und ist nur noch ein Rotes Kreuz.
Also das ist die Kurzvariante. Also das ist ja immer wieder mal eingestampft worden und wieder neu gegründet oder wieder aufleben gelassen worden. So
kann genau, man es formulieren. Ja, das kommt ja ursprünglich, das haben wir ja bei den ersten zwei auch schon gehabt, bei den ersten zwei Königinnen. Und diese Frauenvereine haben die immer, also die haben immer einen Aufruf gestartet. Gerade, wenn halt Krieg war, da haben sie halt Lazarette haben sie halt betreut, Ernährung, also Verpflegung halt, Klamotten und Medikamente und so Sachen haben die alles organisiert, die Frauen immer. Und das war jetzt bei ihrer genau wieder das Gleiche. Bloß, dass dann zum Schluss aus diesem Frauenverein, der ist gegründet worden immer bei den vorherigen Königinnen und dann wieder aufgelöst worden. Und da hat er dann auf einmal einen Bestand gehabt bis heute. Also es heißt offiziell, was man liest, also sie zusammen mit ihrem Sohn Ludwig II., aber sie war die Hauptperson.
Genau, die Protagonistin.
Genau.
Oder wie hat sie? Protektorat.
Protektorin war
Protektorin,
sie.
Protektorin, genau.
Ja, genau. Hat Patent drüber gehalten, gell?
Ja, genau. Also Begründerin und so weiter und die Finger drauf.
Schon beeindruckend, gell?
Absolut.
Wenn du mal überlegst, dass das Bayerische Rote Kreuz, dass das zurückgeht auf die Königin Mutter und dass das hauptsächlich Frauen waren, die wo da am Anfang drin waren, zur Versorgung der Soldaten und sonstigen Verwundeten.
Ja, genau. Ja, die Männer waren ja alle im Krieg.
Die Männer, ja klar, genau, die Männer. Genau. Ja, stimmt, ja, sicherlich, ja, genau.
Aber auch ganz interessant, dann kennst du einen Hauner?
Hauner? Mhm. Du meinst jetzt den Musikhersteller?
Das ist Hohner.
Ah, Hohner. Hauner, helf mir.
Haunersche Kinderklinik. Das ist
ja in Minger, ja,
genau, freilich. Das war ja früher ein renommierter Kinderarzt.
Aha.
In derer Zeit. Mhm. Und da ist es eben auch einer von den Vereinen und so weiter, ist da mitbegründet worden.
Hat sie auch.
Und aus der Zeit kommt die Haunische Kinderklinik.
Ach super, die, wo es heute noch gibt.
Richtig.
Auch, und die hat sie auch. Also ich habe gelesen, dass die sehr viele Vereine, karitative Organisationen gefördert hat und mit dabei war. Ist ja klar, wenn die Königin da Vorstand oder Protektorin oder was ganz oben dabei ist, das zirkt halt einfach gleich an, gell?
Ja, das stimmt. Und bei der Kinderklinik war es halt auch so, da hat auch der Max den Gebärdl aufgemacht und hat halt quasi aus der königlichen Apotheke auch Medikamente gespendet.
Super. Ja, ganz gut. Na toll, toll. Also super, dass die das gemacht hat. Ist er in Teilen erwartet worden von ihrer, muss man sagen? Also der Max hat einmal, wenn man sich so fragt, ja, wie war da die Beziehung zwischen Max und ihrer, der hat die Marie schon geliebt, hat ganz, haben wir ja gesehen, ich habe schon ein bisschen was zitiert und auch die Verwandtschaft, wie die da drauf war. Aber er hat auch gefordert. Er hat einmal ganz klar in einem Brief geschrieben, dass er von ihr so mildtätige Sachen erwartet. Hat er da nicht weitergeschrieben, was, aber halt das muss ich machen. Also das ist halt die Erwartung. Und das ist ja tatsächlich die Erwartung, wenn von eigentlich alle bayerischen Königinnen.
Das stimmt.
Das haben die ersten zwei auch schon gemacht, aber ich habe das Gefühl, sie hat es ein bisschen mehr gemacht.
Ja, sie hat halt viele repräsentative Aufgaben übernommen, so wie die zwei Vorgängerinnen natürlich auch.
Ja.
Jeder halt, sage ich mal, in seinen Möglichkeiten.
Aber vielleicht liegt es bei ihrer Dotro auch, dass sie mehr gemacht hat, weil ja ihr Mo ist ja dann recht früh gestorben, hat bloß zwei Kinder gehabt, war keine offizielle Königin nicht mehr. Vielleicht hat es da dann auch mehr Zeit gehabt.
Das kann sehr gut, aber nach dem Tod von Mo hat sie sich halt sehr stark zurückgezogen, immer mehr. Die waren ja erst seit 22 Jahren verheiratet.
Genau, 22 Jahre
waren sie verheiratet. Mit 39 Jahren war es schon Witwe.
Ja, hat jetzt keiner groß erwartet. Also der Max, der war bei schlechter Gesundheit. Also der war ja oft auf Kur.
Sie hat dann Italien.
In Italien war er, in Deutschland und in
Griechenland.
Im heiligen Tschechien hinten. Ich weiß nicht, ob Polen auch. Also halt so dieser, in Griechenland war er auch?
Ich meine schon.
Ah, kann schon sein. Also der war,
vielleicht auf dem Rückweg von...
Er war in jedem Fall, als Junger war er in Griechenland hinten. Der war oft auf Kur und dann hat er mal gesagt, ja, ihm hat das peinliche Leiden wieder erwischt und dann ist er wieder auf Italien, weil es da ein bisschen leichter war. Ich weiß nicht, ob das mit dem Klima zum Tag gehabt hat. Also er war schon mit der Gesundheit her nicht am besten, nicht besonders gut bestellt. Aber dass er trotzdem gestorben ist, das hätten sie jetzt nicht unbedingt erwartet.
Also es war ein bisschen überraschend, sagen wir es so.
Die haben da in Minger einen Kostümball haben's veranstaltet und dann ist... Und das Thema war...
Sagen und Feen oder so ähnlich.
Nein, die wollten die Kostüme zur Zeit des Kurfürsten Max des Dritten wollten sie da wieder bringen. Und sie hat eben die Dame aus der damaligen Zeit gespielt. Ihr Schwager, das ist interessant, der Luitpold, war dann ihr Mann. Und der Bub, der Otto, der war der Page, das hat ihm recht gut gefallen. Und der Ludwig war krank. Und er, der Max selber, also ihr Ehemann von der Marie, der hat einen Domino gespielt.
Ein Domino?
Ja, aber der muss da so zufrieden gewesen sein. Weiß nicht, vielleicht wollte er sich das von außen anschauen. Seine Frau, die muss da bezaubern gewesen sein, so ein Hermelinmantel und alles. Das muss,
alle haben geschaut.
Alle haben geschaut und er muss sehr stolz auf seine Frau und auf seinen Buben gewesen sein.
Wer war denn der Domino?
Der Domino?
Der Domino.
Ich habe gelesen, also es steht drin.
Ich habe gelesen Domino, aber ich habe nicht weiter nachgeschaut.
Domino-Store. Wie ist ein Domino-Store?
Was? Nein, vielleicht ist das
oder auch irgendeine Domino, Figur. Dass es von Dominus, vom, oder wird es von irgendeinem Herrn? Oder, ach so.
Ich habe gehofft, dass du dich darauf vorbereitet hast.
Ich habe mich darauf vorbereitet, habe Domino eingegeben und dann haben wir das Internet einen Domino-Store ausgespuckt.
Überraschung,
aber vielleicht kommt es doch irgendwas von Herren oder irgendwas, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Also ein Domino hat er gespielt. Wen es interessiert von den Zuhörern, schaut es bitte noch. Hätte jetzt einfach mal so gesagt. Für mich war das wichtiger, dass er nicht ihren Mo gespielt hat, sondern dass das sein Bruder war, der hat den Mo von ihr gespielt. Ja, da war der Kostümball und dann eine Zeit später, am 10. März 1864,
ist er leider verschieden.
Mit den letzten Worten: O Marie, ich...
Ja, da habe ich umbladelt und habe geschaut, ob der Satz da auf der anderen Seite weitergeht, aber da kommt nichts mehr.
Das war's.
Ja.
Ja, hat er nicht mehr ganz zu Ende sagen können, aber O Marie waren seine letzten Worte.
Traurige Geschichte.
Sauber. Jetzt war die auf einmal...
Allein.
Ihr Bub war ja unverheiratet, das heißt, sie war immer noch die höchste Dame im Staat.
Genau.
Das wird oft wird gesagt, dass er sie mit ihrem Buben, an Ludwig II., der dann auf einmal König war, mit 18 Jahren, der wollte ja zum Studieren gehen und auf einmal muss er König machen. Der war vollkommen unvorbereitet.
Absolut.
Auf das Ganze. Und da wird oft geschrieben, dass er sie mit seiner Mutter nicht verstanden hat. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass das nicht so ganz gerecht ist, wenn man so die Sachen liest. Ich glaube, sie hat gerade in der ersten Zeit, sie ist ja dann nach Hohenschwangau gegangen und ist da viel gewesen. Und er hat sie da oft besucht und hat eine lange Zeit dort gewohnt bei ihr. Das war so ein bisschen gemischt, weil er hat eine Ablehnung gegen die Preisen gehabt und sie war ja eine Preisin. Aber dann die Mutterliebe, dann er war Katholik, sie war Evangelin, da hat es manchmal ein paar so Reibereien gegeben.
Ja, gewiss.
Aber geliebt hat es auch. Also das war so ein bisschen eine Beziehung, die geschwankt ist, von so wie mir das vorkommt, wenn ich das lese, so von Mutterliebe und die hat sich so rührend auch gekümmert und er dann auch um sie, um die trauernde Witwe. Mhm. Aber dann hat es wieder manchmal so Sachen gegeben,
so hin und her gerissen,
ja. Wo jetzt sie doch die Preisin war. Und da hat es dann gegen seine Meinung agiert.
Ja, richtig, aber er ist halt der Kini dann. Da hat es halt dann auch relativ wenig zu sagen, auch wenn es in dem Moment halt einen höheren Rang gehabt hätte.
Ja.
Und vielleicht ist da einfach ein bisschen Verzweiflung auch dabei gewesen, weil sie hat halt festgestellt, er entgleitet ihr. Dann hat
ja,
sie noch
mit den Traumwelten.
Dann hat es ja noch den Otto gegeben, mit dem war sie auch noch mit mir als beschäftigt.
Ja.
Weil der ja quasi auch, da haben sie dann auch festgestellt, dass er, sagen wir mal, nicht so gut geht.
Ja.
Und ich glaube, dass die zwei Sachen, die da zusammengewirkt haben, dass das schon auch belastend war.
Mit ihren Buben hat es schon ein bisschen Sorgen gehabt.
Ja, ja.
Gerade wo das dann mit Wagner losgegangen ist, wo es die Befürchtung gehabt hat, dass der den Ludwig aus Sack geht.
Genau, also der Wagner hat ja recht engen Kontakt gehabt zum Ludwig II. Mhm. und hat sich da recht fördern lassen und so weiter. Ja. Und bevor das Ganze eskaliert, hat das Volk natürlich auch aufbegehrt und hat ihn auf Deutsch gesagt rausgeschmissen. Und ihm haben sie gesagt, ja bitte trenn dich von dem Mo, weil der tut dir nicht gut, der sackelt dich bloß aus.
Ja.
Und dann hat er halt gesagt, gut, dann lassen wir da die Finger davon.
Und dann hat er doch auch noch die Marie, soll er doch heiraten?
Die Sophie?
Die Sophie soll er ja heiraten. Und dann hat er Verlobung sogar gemacht und dann ist die wieder aufgelöst worden. Dann war die Kaiserin enten wieder sauer, weil die Kaiserin in Österreich war ja die Schwester von der Sophie. Von der Sophie in Bayern. Da hat Mutter dann natürlich auch wieder so ein bisschen Sorge gehabt. Und vor allem,
die Verlobung haben sie ja mehrmals verschoben hin und her. Das war ein einziger Skandal nach dem anderen dann.
Ja, jetzt ein bisschen Skandal. Vielleicht schon. Aber du sagst, einer nach dem anderen, ja, Skandal. Aber ja, hat schon, ich weiß nicht, ja, das mit dem Wagner
war das. Die Eltern von der Sophie haben ja gesagt, ja, was ist jetzt da los? Entweder zieht es durch oder wir lösen das selber auf.
Genau, und dann hat der Brautvater, der Max, ich glaube, der hat auch Max geheißen, gell? Der Max in Bayern natürlich, der hat das dann aufgelöst, wie er gesagt hat, so, entweder heiratet es jetzt zu dem Termin, wo ich sage, oder dann ist vorbei.
Wobei alle gehofft haben, gell, dass das funktioniert, weil sie war sie war die einzige Bayerin, die einen Bayern geheiratet hat. Mhm. Die war katholisch auch noch.
Ja.
Also da hätte dann alles zusammenpasst.
Hat schon zusammenpasst, ja. Mhm.
Ja. Und dann, hat nicht sollen sein.
Ja. Mei, und gar so eine Frau wie die Marie Friederike, wenn du das überlegst, was wir jetzt da schon gehört haben von ihrer, dass die auch so lieb war und mit ihrem Mo und was die verschiedene Sachen geschrieben hat, die darf sich halt wahrscheinlich auch für ihren Buben wünschen, dass der auch eine tolle Frau kriegt, schätze ich mal, oder?
Ja, gewiss.
Und jetzt tut der da umeinander mit dem Wagner und seinen Traumwelten, da wird sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen gedacht haben, mei, Bub, willst du nicht einmal irgendwie die vermählen?
Mei, das ist halt der Wunsch. Sie wollte halt wahrscheinlich bloß Mama bleiben oder sein, weil was soll sie denn machen? Groß regiert hat sie ja vorher nie, sondern nur repräsentiert.
Aber die ist gut.
Ja,
die schon. Die ist sakrisch gut.
Das schon, sie hat ja auch die Kontakte nicht gehabt an das alles. Also die war jetzt natürlich involviert, freilich, aber sie hat halt auch die Kompetenz nicht gehabt.
Ja, das.
Die war nicht so gebildet wie der Max.
Na ja, gut. Das ist aber gemeint zum Song.
Ich habe es so gelesen.
Natürlich. Aber das finde ich ein bisschen gemein, weil der Max, der war ja extrem gebildet, ihr Mo. Der war ja wissenschaftlich so interessiert, der ist ja viel gereist, der hat wirklich ganz viel gewusst, einen ganz hohen Bildungsstand. Und sie hat so eine Herzensbildung gehabt und war auch gebildet, aber die hat nicht diese große wissenschaftlich, was soll ich jetzt sagen, Expertise. Bildung gehabt wie er. Mhm. Und wenn es natürlich dem vergleichst, ja, da glaube ich, können, ich weiß nicht, 90% von den Leuten oder 5, was weiß ich, wie viel können da mithalten, die wenigsten, weil halt der wirklich so wissbegierig war, das war ein Ausnahmeding. Aber es stimmt schon. Ich habe das nämlich auch dann noch so ein bisschen nachgelesen. Das wird ja alles so ein bisschen nachgesagt. Die hat diesen wissenschaftlichen Wissensdurst hat's nicht gehabt, aber sie hat so eine Naturverbundenheit gehabt. Und sie war trotzdem, hat gewusst, was sie wollte, und sie war trotzdem eine kluge Frau. Die war nicht dumm. Sie hat sich halt nur für diese hochgeistigen Sachen nicht so interessiert,
genau.
Ja.
Also aber drum, die romantische Ader vom Ludwig II., die hat es von ihrer.
Das Kofi sei.
Weil da habe ich was gelesen, die war ja so früh in die Berge umeinander.
Ja.
Und da hat der halbe Hofstaat einmal Eiskapelle zum Beispiel, da am Watzmann.
Aha.
Da haben sie dann auch mitten in der Nacht mit so einem Fackelzug hin müssen.
Oh, aha.
Und das kennt man ja vom Ludwig II.
Kennt man vom Ludwig auch, ja. Ich habe mir mal die Fotos angeschaut, nämlich von den zwei Buben, vom Ludwig und vom Otto, und dann habe ich mir die Eltern angeschaut. Der Ludwig schaut aus wie sie, finde ich.
Und der Otto wie er.
Und der Otto, der schaut aus wie er. Also wirklich, das Songkost. Die Beutelkost untereinander legen. Das war total interessant gewesen, die noch älter werden zum Singen. Dass das dann auch die gleichen Alterszustände, oder wie sagt man, also die Beutel im gleichen Alter, Vater und Sohn im gleichen und Mutter und Sohn im gleichen Alter vergleichen kostet. Aber das war schon prägnant. Also ich finde, der Ludwig, wie du sagst, also du sagst, Gefühlswelten kommen von ihr.
Wahrscheinlich,
und vom Ausschauen her, der hat auch, finde ich, ausgeschaut, wie sie ist, aus dem Gesicht geschnitten. Was man so gar nicht liest, was ich jetzt durch intensive Recherchen festgestellt habe.
Hat die auch so einen Bart gehabt?
Nein, die hat nicht einmal Haar auf die Zehen gehabt. Das war ganz eine Liebe. Ganz liebe war das. Weißt du, was die gemacht hat?
Was?
Sie ist.
Nur zusätzlich.
Ja. Sie ist als Evangelin nach Bayern gekommen und als Katholikin von Bayern gegangen.
Stimmt. Die Konversation. Konvertation.
Konversion.
Konversion.
Ja. Hat's konvertiert, gell? Wie man in Bayern so schon sagt, die macht man nur katholisch. Mhm. Bei ihr hat es funktioniert. Aber nicht aus dem, in dem Fall nicht aus dem Positiven aus, sondern eher aus einer negativen Sache aus. Also aus der Angst aus hat sie es ein bisschen gemacht, oder?
Mhm. Ja, die haben sie halt recht bedrängt, gell? Wir haben gesagt, ja, du, da das mit dem Otto und mit dem Ludwig, das ist eine Strafe Gottes, weißt du,
evangelisch bist. Vor allem mit dem Otto, genau. Ja. Also für die Zuhörer, die wollen uns jetzt schon eine Zeit lang folgen, die wissen das, aber der Otto, wir haben es jetzt nicht gesagt, wir haben es so schön formuliert, der war schwermütig, also er war nicht regierungsfähig und das hätten sie ihrem Glauben angelast. Ja, dann hat sie es halt da. Die Verwandtschaft in Preißen, wie hat es die gefunden?
Ja, die waren da sehr begeistert.
Ja, nix.
Absolut, nein.
War nix. Wie hat es ihr Bruder Ludwig, König Ludwig, gefunden?
Der hat es lustigerweise auch nicht gut gefunden.
Aha. Und der Otto, der andere Bruder?
Und der hat das super gefunden.
Hat's super gefunden.
Und dem war es aber auch scheins wurscht.
Ja, scheins wurscht, aber da hat er nur einen klaren Gedanken gehabt. Ich glaube, da war er so. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie alt das er war bei der Konversion. 1874 konvertiert. Ja, ist ja wurscht, wie alt das er da genau war. Auf alle Fälle, da hat er doch noch ein bisschen klare Gedanken haben können. Aber da siehst du es einmal, wie du das machst, machst du es verkehrt. Die einen ist recht, die sagen, ja super, die anderen sagen, nein, überhaupt nicht. Gut, dass die Preise nicht gut gefunden haben, die wo alle evangelisch sind, das ist klar.
Da war so viel Veränderung.
Mhm. Glaube ich war, sie war ja ungefähr, naja, so 25 Jahre, wird sie Witwe gewesen sein. Das ist eine lange, furchtbar lange Zeit, gell?
Die es halt voll in hohen Schwanger verbracht hat.
25 Jahre Witwe. Und dann tut sie nur ihren, genau, die war voll in hohen Schwanger, die hat sie dann in die Berge zurückgezogen. Und dann hat sie nur ihren Buben zu Grabe getragen. Gell? An ihrem 60. Geburtstag ist der König Ludwig von Linderhof, weil der war ja dann gerne in Linderhof, nach Hohenschwangau gereist, um den 60. Geburtstag mit ihr zu feiern. Also im Oktober war das, ja, und dann ist im Frühjahr drauf, ist er dann schon gestorben. Und das gestorben worden. Und das im Oktober war anscheinend das letzte Treffen von Mutter, also vom Ludwig und von seiner Mutter, der Marie.
Ja, die haben sich ja insgesamt nicht so häufig gesehen. Also er hat sich distanziert, sie hat dann auch gesagt, das ist eigentlich kaum auszuhalten in der Nähe.
Ja, das war so unterschiedlich.
Die ist ja dann auch nach, wie hast du gesagt, Eibeldorf und auch nach Fischbach.
Eibenalb. Genau, nach Fischbach ist dann
ist auch dann noch wieder abgehauen, weil sie gesagt hat, also mit dem Ludwig, das ist nicht zum Aushalten, die ganze Nähe. Und da haben sie sich halt gegenseitig die Schuld zugeschoben.
Ist das so? Weiß nicht. Das darf ich da gar nicht recht. Also es ist nicht auszuhalten, ist schon eine harte Formulierung. Die hat ihn halt oft nicht mehr erreicht. Das war halt so ihre Sorge, weil er in diese Traumwelten halt dann auch drin war. Und wenn er es kritisiert hat, das ist ja das Blöde gewesen. Wenn es ihn kritisiert hat, dann hat er es erst recht, oder dagegen geredet hat, dann hat er es erst recht wieder ausgespart, weil er ist ja der König, er schafft ja auch.
Ja, ja.
Aber das war auch unterschiedlich. Also die haben eine Zeit lang haben die zusammen gewohnt und gelebt und waren eng und dann halt wieder nicht. Also das war nicht immer gleich über die ganze Zeit. Zum Schluss anscheinend eher weniger, weil wenn du im Oktober das letzte Mal siehst und im Frühjahr stirbt er dann, also schon eine lange Zeit dazwischen. Gell? Und
dann darfst du, sage ich mal, als Dankeschön noch zu Grabe tragen.
Na, furchtbar.
Schön war das sicher nicht.
Ja, sie hat ihm ja auch so eine Art Totenlicht an der Stelle, wo er da ins Wasser gegangen ist, gespendet. Ich glaube, dass das heute noch leicht, oder?
Ob es halt nur leicht, weiß ich nicht, aber verehrt und besucht wird es allweil.
Mhm. Du, dann kommen wir schon langsam auch zu ihrem Ende.
Ja, der König Otto ist der vor ihr gegangen.
Nein, der hat es lange überlebt. Ja, sie ist also, wie gesagt, mit 60 ist ihr Bub gestorben, wie sie 60 war. Und sie selber ist dann mit 63 gestorben. Sie hat, das war ja eh schon, wie du gesagt hast, nachdem ihr Mutter Max gestorben ist, ist sie ja nicht mehr viel aussehen. Also nein, sie war viel unterwegs, Trauer, ja. Aber die war ja vorher, die hat ja das ganze Land abgereist, weil das auch wichtig war, dass sie als Landesmutter sie zeigt und sie hat das auch gern da, weil sie gern mit der Tracht unterwegs war, in die Berge war sie unterwegs, sie ist mit ihrem Mann zur Jagd gegangen, also die hat sie gezeigt. Und dann war die aber eh schon zurückgezogen und zum Schluss umso mehr. Die muss ein schmerzhaftes Rheuma muss die gehabt haben. Rheuma. Mhm. Und hat dann auch viel Kuren gemacht in Karlsbad und Bad Ragaz und wo es überall war. Dann ist zum Schluss gepflegt worden von der barmherzigen Schwester und in Hohenschwangau umert, da haben wir schon gewusst, okay, jetzt geht es zum Ende hin. Und dann sind halt die angeschrieben worden und eingeladen worden, die, wo sie halt nochmal verabschieden wollten, Lebert. Und dann sind sie halt hingefahren und sie ist dann im Sterbebett eingeschlafen. Pfarrer war dann dabei auch. Dann hat sie noch gesagt, sie bittet um Vergebung allen denen, wo es weh hat, und sie dankt allen, die ihrer die Liebe erwiesen haben. Ich weiß jetzt nicht, Sigi, weißt du da ein bisschen mehr? Ich habe nicht mehr herausfinden können, an was das die gestorben ist. Ich habe gerade gelesen, die hat so ein schmerzhaftes Rheuma gehabt, aber am Rheuma stirbt man nicht, oder?
Normalerweise nicht. Aber ich meine, das ist ja auch psychisch belastend wahrscheinlich. Aha. Oder ich weiß nicht, ob das an Organe nur angreift.
Ach so, ja. Ich meine, das war so ein Gelenk, also eine Gelenksache war das gewesen.
Ja, ich bin, gut. Ich bin leider kein Arzt, die kannst du nicht sagen. Arzt.
Also in jedem Fall ist die dann umert eingeschlafen. Dann haben sie es im Schwanensaal in Hohenschwangau, haben sie es dann aufgebahrt, dass die Gebirgsbevölkerung noch Abschied nehmen kann von ihrer. Die sind dann da noch vorbeigegangen. Und dann ist es halt natürlich nach Minga gebracht worden.
Und jetzt liegt es wo?
Die liegt jetzt seit, ja, das ist ja ganz interessant. Mei, das ist auch so ein schönes Detail, das muss ich dir auch noch erzählen.
Die ist ja, ist die vernünftig beerdigt worden? Ja. Nicht so wie die Vorgängerin?
Ja, jetzt pass auf. Sie war ja Evangelin. Also, wie es käme, ist nach Bayern. Und der Max, der Zweite, ja, mo, wie er gestorben ist, oder bevor er gestorben ist, da war ja die noch Evangelin. Und dann hat er das so schreiben lassen, dass, wenn sie beerdigt wird, dass die Rückwand von der Kirche aus, weil sie hat ja in der Kirche nicht rein dürfen. Mhm. Und dann hat er geschrieben, dass die Rückwand von der Kirche aus zerbrochen werden soll, dass da eine kleine Kapelle nebenan hingebaut werden soll und dass dann der Sarg da rein soll und möglichst nah an ihm ohne.
Ach, das ist raffiniert.
Das ist raffiniert und ich finde auch romantisch, oder?
Ja, schon.
Das Ganze hat es, das hat er eh nicht wissen können, aber das Ganze hat es dann nicht mehr gebraucht, weil der sie dann zum Katholizismus
gewechselt ist,
konvertiert ist. Und dann ist ganz normal beerdigt worden. Und ist dann in der, die ist nicht in der Hofkapelle aufgebaut worden, weil so viel Andrang war, also von der Bevölkerung, sie zum Verabschieden, die ist in der Allerheiligenhofkirche, ist die dann, war dann die, ist dann aufgebaut worden. Und ja, ganz typisch, das Herz.
In Ober,
in Alt-Eding,
das wollte ich
in
sagen.
Der Gnadenkapelle.
Richtig.
Die erste bayerische Königin, weil die wo das Herz in der Gnadenkapelle in Alt-Eding hat. Die anderen zwei davor, die waren ja evangelisch, bei denen war ja das nicht möglich. Ja, das war das, die Geschichte von der Marie Friederike von Preußen.
Lang und bewegt.
Der dritten bayerischen Königin.
Puh. Dann freue ich mich auf den vierten Teil.
Sigi, dann lass jetzt einfach mal die Ruhe so stehen. Dann sage ich danke für den Ratsch.
Vierte Mani.
Bis zur nächsten Folge. Servus, Sigi. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Ja, die Königin Marie Friederike, die hat ein bewegtes Leben gehabt. Am Anfang war ihre Kindheit ja sehr wohl behütet, sie ist ungezwungen aufgewachsen. Und dann kommt die nach Minga und hat einen herzlichen Empfang, wie man sich's besser nicht vorstellen kann. Leider ist ihr Ehemann dann viel zu früh verstorben und die Sorgen um die zwei Buben, die sind dann natürlich auch noch dazu gekommen. Aber sie hat nicht aufgegeben, sie war eine Frau der Kraft. Sie hat die Kraft dann in die Berge gesucht, in der Natur und bei den karitativen Angelegenheiten. Vor allem ist da herauszustellen die Gründung des Bayerischen Roten Kreuzes. Eine tolle Frau war's, tolle Königin. Ich hoffe, dass euch die Folge ein bisschen gut gefallen hat. Nächste Woche geht's dann weiter mit der letzten Königin, der Marie Therese, die aufgrund ihres ländlichen, landwirtschaftlichen Lebens als Topfenresal bezeichnet worden ist. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.